30. April 1993, Hamburg, auf der Tennisanlage am Roten Baum. Viertelfinaltag des Citizen Cup, des prestigeträchtigen WTA-Damenturniers. Es ist 18.50 Uhr und auf dem Platz stehen sich Monika Seles und Magdalena Malejewa gegenüber. Seles ist die klare Favoritin, die Nummer 1 der Tenniswelt, und dem wird sie auch an diesem frühen Abend gerecht. Dominant, zielstrebig, fast schon routiniert hat sie sich eine 6:4, 4:3 Führung erspielt. Und hat jetzt auf der Bank Platz genommen. Für eine kurze Pause vor dem vielleicht letzten Seitenwechsel der Partie. Als das Unfassbare passiert, von dem Deutschland um 20 Uhr in der Tagesschau erfährt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim internationalen Tennisturnier in Hamburg ist die Weltranglisten-Erste Monika Seles heute bei einem Attentat verletzt worden. In der Pause ihres Viertelfinalspiels gegen die Bulgarin Magdalena Malejewa wurde die 19-Jährige von einem Zuschauer mit einem Messer in den Rücken gestochen.
Seles schreit auf, sackt zusammen, greift sich an den Rücken.
Suddenly I just felt such a hard pain, like sharp pain.
Plötzlich fühlte ich einen Schmerz, etwas Scharfes. Ich fasste an die Stelle und sah Blut.
Dass Monika Seles überlebt, ist reines Glück. Und danach ist nichts mehr wie zuvor. Ihre Karriere, ihr Leben, tief erschüttert.
Es dauerte lange, bis ich aus dem tiefen Loch kam.
Der Fall Monika Seles, ein Attentat, das eine Sportart aufrüttelt. Ein Täter, der kein politisches Ziel verfolgt, sondern ein persönliches. Und ein Angriff, der verstörend genau trifft, aus heiterem Himmel.
Jemand kommt in ihr Büro und sticht ihnen hinterrücks in die Schulter. Genau das ist hier passiert.
Was kann krankhafte Fanliebe anrichten? Was passiert, wenn ein Fan nicht erträgt, dass sein Idol verdrängt wird? Und warum ist am Ende nicht der verwirrte Täter der große Verlierer, sondern das Opfer?
Vernimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, mein Name ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport in einem der verstörendsten Fälle unserer Reihe. Es geht um eine junge Frau, die mit 19 zur besten Tennisspielerin der Welt wird und dann zur Projektionsfläche für Hass, Obsession und Gewalt, um die Serbin Monika Seles. Und es geht um ein System, das diese Gewalt nicht nur nicht verhindert hat, sondern danach einfach weiterlief, als wäre gar nichts gewesen. Und das wirft unsere eingangs gestellten Fragen auf und noch viele, viele mehr. Und um Antworten darauf zu finden, schauen wir uns diesen Fall mal genau an. Das Attentat auf Monika Seles. Den Täter, die Umstände und natürlich auch die Folgen. Denn was 1993 auf dem Tenniscourt von Hamburg passierte, war nicht nur ein Angriff auf eine Athletin, sondern ein Angriff auf eine Idee, nämlich dass sportlicher Erfolg nicht gefährlich sein sollte. Und dass niemand seinen Platz an der Spitze verlieren darf, nur weil jemand anders ihn nicht akzeptieren kann. Monika Seles ist im Frühjahr 1993 mehr als nur eine Tennisspielerin. Sie ist ein Phänomen, das schon ganz jung den großen Namen der Szene das Fürchten lehrte.
Sie schlug mich mit 15.
Das sagt hier bei ABC die große Chris Evert. Mit 17 Jahren war Monika Seles bereits die Nummer 1 der Weltrangliste. Er hatte mit 19 bereits 8 Grand Slam Titel gewonnen, dank ihrer unglaublichen Aggressivität und Konstanz.
Ich habe niemand je so spielen sehen.
Seles Spielweise hatte das Damentennis verändert. Ihre beidhändigen Grundschläge galten als revolutionär. Sie traf die Bälle härter als die meisten anderen. Und ihre psychische Stabilität auf dem Court war legendär. Aber trotzdem wurde sie nie wirklich gefeiert. Nicht von vielen Fans, nicht von der Tennisfamilie und auch nicht von den Medien.
Sie erinnerte Gegnerinnen und Fans an einen Rottweiler.
Denn sie fiel einfach auf. Unangenehm durch ihr lautes Stöhnen bei jedem Schlag. Ein Markenzeichen, das sie schon als Teenager entwickelt hatte. Doch genau das wurde ihr jetzt zum Verhängnis. Konservative Tennisfans, Journalisten, aber auch Kolleginnen empfanden es als unangemessen, provokant, ja sogar als respektlos.
Mit 14 störte das keinen, aber plötzlich war es das große Ding.
Wobei, wahrscheinlich steckte etwas anderes dahinter. Klar, Seles war laut. Sie war auch in den Augen vieler zu fokussiert und zu jung. Aber vor allem war sie eines. Sie war eine Bedrohung für das damalige Tennis-Establishment. Und das war damals vor allem Steffi Graf, die jahrelang als unangefochtene Nummer 1 gegolten hatte, aber dann 1991 so langsam anfing zu kriseln. Ihre privaten Probleme damals, die wären auch nochmal ein Fall für Tatortsport. Falls euch die Geschichte dahinter interessieren sollte, kommentiert doch gerne entsprechend unter diesem Podcast bei Spotify und Co. Aber bleiben wir bei diesem Fall. Die Rivalität zwischen diesen beiden, zwischen Graf und Selesch, zwei komplett gegensätzlichen Spielerinnen, war sportlich faszinierend und wurde medial natürlich extrem zugespitzt. 10-mal hatten sich Graf und Selesch bis 1993 duelliert. 6-mal hatte die Gräfin gewonnen, aber 4-mal auch die Serbin, darunter auch bei Grand Slams. Überhaupt hatte Selesch 1991 und 1992 jeweils 3 der Major-Turniere gewonnen und damit 6 der letzten 8. Das waren natürlich Ergebnisse, die polarisierten. Für die einen war Selesch das neue Wunderkind, für die anderen war sie aber eher der Störfaktor, der Eindringling. Es gab Kommentatoren damals, die bezeichneten ihr Spiel als unangenehm anzuschauen. Und der Spiegel schrieb, wahrscheinlich mit deutscher Brille, von einer Spielerin, die, Zitat, wirkt wie ein Kind mit zu viel Power. Und Günther Parche, ein besessener Graf-Fan aus Thüringen, der zog dann seine ganz eigene Schlussfolgerung aus dieser Rivalität. Wenn Steffi nicht mehr Nummer 1 ist, dann musste die, die ihren Platz besetzt hatte, aus dem Weg geräumt werden. Dabei war Monika Selesch nicht nur sportlich das Gegenteil von Graf, also laut, linkshändig, emotional. Sie kam zudem ja auch noch aus dem Ausland, aus dem damaligen Jugoslawien. Ob das in Parche einen zusätzlichen Impuls auslöste, ist jetzt nicht belegbar, aber in der konservativen Tenniswelt, die ihn prägte, war Selesch definitiv eine Reizfigur. Nicht nur wegen ihrer Überlegenheit, sondern auch, weil sie eben nicht ins gewohnte Bild passte. Günther Parche, ein gelernter Dreher, kinderloser Junggeselle, eher dicklich von Gestalt. Das schüttere Haar hatte er über kahle Stellen gekämmt. Er war damals gerade 39 Jahre alt, sah aber schon deutlich älter aus, was vielleicht auch an seiner eher schäbigen, doch recht altmodischen Kleidung lag. Wer ihn in seinem Heimatort Görsbach am südlichen Rand des Unterharzes kannte, der beschrieb ihn als Sonderling, der bei seiner Tante wohnte. Über seine Tante und sich soll er übrigens selber öfter gesagt haben:
Wir essen nur, was wir kennen. Wir machen keine Schulden. Wir sind ein häuslicher Typ.
Und ruhig war er, mit angeblicher Angst vor dem weiblichen Geschlecht, so wird er auch beschrieben im Nachhinein noch. Aber er hatte eine auffallende Obsession. Steffi Graf. Seine Wohnung war über und über tapeziert mit Zeitungsausschnitten, mit Postern von Steffi Graf. Deren Karriere verfolgte er seit Mitte der 80er. Hatte sich sogar für 10.000 Mark damals extra einen Videorekorder besorgen lassen von einem Arbeitskollegen. Und das war in der DDR zu der Zeit alles andere als leicht. Aber er brauchte den, um alle verfügbaren Matches von Steffi Graf auf VHS-Kassette aufzunehmen. Und um dann von ihrer Sauberkeit, Ehrlichkeit und Reinheit schwärmen zu können. Und manchmal auch von ihrer Traumfigur und den tollen Beinen. Parche schickte seinem Idol sogar Briefe. Höflich, aber anonym. Er schickte ihr Geld und Blumen und er schrieb auch Briefe an ihre Konkurrentin. Die waren allerdings nicht ganz so höflich, vor allem dann nicht, wenn sie in seinen Augen sich falsch gegenüber seiner Steffi verhalten hatten. Sie also zum Beispiel geschlagen hatten, wie eben in der Zeit immer häufiger Monika Selesch, diese fremde, linkshändige, laute Spielerin, die sich tatsächlich erdreistete, Steffi mehr und mehr den Rang abzulaufen. Und diese Schieflage in seinen Augen, die wollte er korrigieren.
Ich habe es für Steffi getan. Sie sollte wieder die Nummer 1 sein.
Das sagte er später vor Gericht. Das war sein Antrieb oder besser seine Wahnvorstellung, als er sich Ende April 1993 auf den Weg nach Hamburg machte. Für jemanden wie ihn, ängstlich ortsgebunden, menschenscheu, war das eine fast unvorstellbare Reise. Aber für seine Heldin war er bereit, alles zu riskieren. Er packte einen Schlafanzug, etwas Wurst, 3000 Mark und ein Ausbeinmesser mit einem blauen Plastikstiel in eine Plastiktüte und machte sich damit dann auf den Weg nach Hamburg im NDR, erinnert sich sein Anwalt.
Ich glaube, es war das erste Mal, dass er überhaupt außerhalb seines Hauses oder seiner Wohnung geschlafen hatte und dann diese wirklich erschreckende Tat zu begehen.
Er wollte Monika Selesch nicht töten, aber er wollte sie so verletzen, dass sie für eine möglichst lange Zeit ausfiel. Er wollte sie nur aus dem Spiel nehmen, damit Steffi Graf wieder die Nummer 1 werden konnte. Und die Gelegenheit bot sich ihm dazu am 30. April beim Viertelfinalspiel des Citizen Cup. Hier setzte Parche seinen Plan in die Tat um.
Selisch führt mit 4:3, 4-3.
Das Spiel war unterbrochen. Seitenwechsel. Selisch saß auf ihrer Bank, beugte sich nach vorne, um nach einer Wasserflasche zu greifen, als in genau diesem Moment Parche über die Sitzreihen nach vorne kletterte, die damals auch nicht besonders guten Sicherheitsabsperrungen überwand und von hinten zustach. Selisch erinnert sich bei Sky.
I remember sitting on the bench. I was just like thinking that to myself, I should change. I'm giving my opponent a little bit of too much.
Ich erinnere mich, wie ich auf der Bank saß, über das Spiel nachdachte. Plötzlich spürte ich einen Stich. Ich fasste an die Stelle und sah Blut.
Die Klinge des 23 cm langen Ausbeinmessers drang etwa 2 cm tief in ihren Rücken ein, links neben dem vierten Brustwirbel. Weil Selisch sich aber in diesem Moment nach vorne bewegte, verfehlte der Stich lebenswichtige Strukturen. Selisch sprang auf, schrie, griff sich an den Rücken, wusste in dem Moment überhaupt nicht, was eben passiert war. Es herrschte sofort Panik im Stadion, aber vor allem natürlich bei Selisch selber. Denn man muss sich das mal vorstellen, das kam alles aus völlig heiterem Himmel. Der Vergleich von Ex-Weltklasse-Spieler Jim Courier bei Sky bringt es, finde ich, sehr treffend auf den Punkt.
Sie wurde in ihrem Büro attackiert. Stellen Sie sich vor, jemand kommt in ihr Büro und sticht Ihnen hinterrücks in die Schulter. Genau das ist hier passiert.
Ordner, Betreuer, die Turnierärzte, die Turnierdirektorin, Selischs Bruder Soltan, alle stürmten auf den Platz, stützten Selisch, die sichtlich unter Schock stand und auf dem Platz dann auch kurz zusammenbrach. 4 Minuten später wurde sie schon auf einer Trage zum Rettungswagen und dann ins Krankenhaus gebracht. Günter Parche blieb derweil wie versteinert stehen. Keine Flucht, kein weiterer Angriff, widerstandslos ließ er sich erst von 2 Sicherheitskräften überwältigen, dann von der Polizei festnehmen und vom Platz führen. In der Hand hielt er immer noch seine Plastiktüte. Was dann folgte, sorgte für internationale Empörung, denn der Prozess gegen Günter Parche, der endete nicht im Gefängnis, sondern letztlich mit einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. 2 Jahre auf Bewährung. Und auf diese Strafe wurde dann die Untersuchungshaft von knapp 6 Monaten auch noch angerechnet. Das Gericht folgte bei diesem Urteil dem psychiatrischen Gutachten. Das bescheinigte Parche eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit und erklärte auch, dass von Parche fortan keine Gefahr ausgehen würde. Das Gericht glaubte dem und auch Parches Beteuerung, dass er Selisch nicht hatte töten wollen. Parche-Anwalt Ottmar Kuri erklärt in der NDR-Doku.
Wir hatten ein sehr scharfes, kleines Küchenmesser und wir hatten den Rücken der verletzten Frau Selisch. Und wir wussten, wenn man dieses Messer mit einer gewissen Kraft in den Rücken treibt, dann wird es bis zum Schaft eindringen. Und es hätte dann mit Sicherheit Herz oder Lunge schwerst verletzt. Und wenn es das Herz getroffen hätte, möglicherweise zum Tode geführt. Aber die Gerichtsmediziner hatten festgestellt, dass der Stichkanal vielleicht 2 Zentimeter betrug. Und das war das entscheidende Element, was zu den Angaben des Angeklagten passte.
Der Angeklagte Parche gab aber zu, dass er Selisch schon verletzen wollte, so dass sie möglichst lange eben kein Tennis mehr spielen konnte. Damit Steffi Graf wieder die Nummer 1 der Weltrangliste werden konnte. Und dieser Plan ging ja letztlich dann auch auf. Aber es gab trotzdem kein Gefängnis. Wenn man so will, keine richtige Strafe. Und deshalb wurde dieses Urteil auch weltweit erheblich kritisiert. Es wäre zu mild gewesen und damit auch gefährlich, denn es hätte ein Signal an andere potenzielle Täter davon ausgehen können. Die Prominenz des Opfers, so schrieben viele internationale Medien, machte das Urteil nur noch schwerer erträglich. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Monika Selisch als Nebenklägerin schloss sich an, doch auch in der zweiten Instanz blieb es bei der Bewährungsstrafe. Günter Parche verließ das Gericht auf freiem Fuß. Für Monika Selisch nach dem Attentat selbst, dem ersten Freispruch, sozusagen dann noch ein dritter Schlag. Als sie von dem Urteil hörte, brach sie in Tränen aus. Sie soll tagelang durchgeweint haben und das kann ich komplett verstehen, ihre Reaktion auf das Urteil. Absolut nachvollziehbar, denn, so sagte sie auch,
ich wurde bestraft, nicht er. Es dauerte lange, bis ich aus dem tiefen Loch kam.
Die körperlichen Wunden verheilten schnell, aber die psychisch-mentalen nicht. Szeles kämpfte mit Angstzuständen, mit Depressionen, mit Schlafstörungen. Sie durchlebte die Attacke in ihren Träumen wieder und wieder und entwickelte eine Essstörung.
Um mich abzulenken. Ich wollte die Realität weder fühlen noch sehen.
Das sagt sie bei ABC und in ihrem 2009 erschienenen Buch Getting a Grip erläuterte sie die Auswirkungen so.
Schon 10 Minuten spazieren gehen waren eine Qual. Ich wollte es einfach nicht tun. Was stimmte nicht mit mir? Es war ein Problem, das kein CT und kein MRT erkennen konnte. Dunkelheit hatte sich in meinem Kopf ausgebreitet. Ganz egal, wie oft ich die Situation durchdachte, ich konnte nichts Positives daran finden.
Dazu kam dann noch die Krebserkrankung ihres Vaters Karoli. Es dauerte 27 Monate, bis Szeles auf die WTA-Tour zurückkehrte und wieder Tennis spielen konnte. Am 29. Juli 1995 in einem Showkampf gegen Martina Navratilova und am 15. August dann bei dem Canadian Open in Toronto. Sie gewann trotz zitternden Händen ihr Auftaktspiel und am Ende sogar das Turnier. Und wenige Monate später dann sogar noch die Australian Open. In Deutschland sollte sie aber nie wieder spielen. Das hatte sie sich nach dem Urteil geschworen. Und trotz dieser von mir eben noch aufgezählten Siege, so gut wie vor dem Attentat, sollte sie dann auch nie wieder werden. Steffi Graf konnte Szeles nicht mehr gefährden. Die war in ihrer Abwesenheit längst wieder die Nummer 1 geworden, gewann die 4 Grand Slams nach dem Attentat in Serie und unterschrieb dann auch noch einen lukrativen Ausrüstervertrag, den eigentlich Szeles hätte bekommen sollen. Sagt Szeles, später zumindest. Und nur 5 Wochen nach dem Messerangriff war Graf wieder die Nummer 1. Günter Parche hatte sein Ziel also damals erreicht. Seine Ordnung war wiederhergestellt worden. Und daran trägt das System Tennis eine Mitschuld. Der sogenannte weiße Sport, der ursprünglich mal der Sport der angeblich so feinen, noblen Leute, der kann nämlich auch verdammt dreckig sein. Dieses Beispiel beweist es. Schließlich geht es letztlich aber auch hier, damals wie heute, ums Geschäft. Und dieses Geschäft lässt Fairplay und Solidarität leider oftmals schlicht vergessen. Der 4. harte Schlag für Szeles kam dann nämlich auch aus dem Sport selbst, als ihre Kolleginnen nämlich gegen den Vorschlag der WTA stimmten, ein sogenanntes Protected Ranking ihr zu ermöglichen, also ihre gewonnenen Punkte quasi einzufrieren, um Szeles während ihrer Abwesenheit weiter als Nummer 1 der Weltrangliste führen zu können. Um damit auch zu verhindern, dass Szeles Woche für Woche nach hinten durchgereicht wurde, weil sie ja keine neuen Punkte gewinnen bzw. ihre gewonnenen Punkte nicht verteidigen konnte. Fürsprecherin hatte Szeles damals unter den Kolleginnen fast keine. Lediglich Gabriela Sabatini positionierte sich von den Spitzenspielerinnen damals öffentlich pro Szeles. Und das traf sie zusätzlich ziemlich hart.
Gabi ist ein Mensch. Die anderen aber behandelten das Attentat, als wäre es nur eine Knöchelverletzung oder so.
Und die WTA als Institution, also die Spielerinnenvereinigung, die gab insgesamt ein eher schwaches Bild ab. Natürlich verurteilte sie zunächst mal die Tat von Parche und später auch das Urteil, setzte aber zusammen mit Vermarkter IMG und dem Deutschen Tennisbund das Turnier trotz des Attentats fort. The show must go on, wir sprachen drüber. Schließlich war ja auch die Verletzung von Szeles, so die Erklärung damals, dann doch nicht schwerer. Ja, alles relativ. Obwohl die Konkurrentinnen dann zunächst gegen das Protected Ranking für Szeles gestimmt hatten, führte die WTA sie dann aber nach ihrem Comeback trotzdem 6 Monate lang als Co-Nummer 1, schwieg dann aber wieder im Nachhinein ihren Fall quasi tot. Ein offizielles Hausverbot zum Beispiel für Parche bei WTA-Veranstaltungen ist nirgends dokumentiert. Das ist jetzt vielleicht auch noch vergleichsweise vernachlässigbar, weil Parche wegen seiner ganzen psychischen Konstitution wohl sowieso nie wieder irgendwo hingefahren wäre. Aber schlimmer, als Szeles 2008 vom Tennis offiziell zurücktrat, erwähnte die WTA in einem sehr ausführlichen Karrierenachruf auf ihrer Webseite das Attentat mit keinem Wort. Sie blendete diesen doch extrem prägenden Vorfall komplett aus. Und es ist ja jetzt nicht so, dass dieses Attentat keine Folgen gehabt hätte. Also für Szeles sowieso, aber eben auch für den gesamten Tennissport, ja den gesamten Sport. Denn dieses Attentat sorgte ja dafür, dass die Distanz zwischen Athletinnen und Publikum immer größer wurde. Beispielsweise vor 1993, da gaben Spielerinnen, wenn wir jetzt nur mal das Beispiel Tennis nehmen, bedenkenlos Autogramme am Court, am Trainingsplatz. Danach wurden sie verständlicherweise vorsichtiger und auch die Sicherheitsvorkehrungen bei Turnieren wurden immer größer. Das Attentat hatte sozusagen das Vertrauensverhältnis zwischen Sportlern und Publikum dauerhaft erheblich gestört. Martina Navratilova erklärt das bei ESPN so.
Ein paar Mal erhielt ich während Turnieren Morddrohungen, also brauchte ich Bodyguards. Aber wenn du ein Match spielst, bist du draußen auf dem Platz. Jeder mit einem Gewehr könnte dich treffen. Du bist angreifbar. Aber an so eine Art von Angriff denkst du einfach nicht. Für mich war der Tennisplatz ein Zufluchtsort, vor allem Guten und Schlechten, das in meinem Leben passierte. Wenn es gut lief, warst du glücklich, spieltest das Spiel, das du liebst. Wenn es schlecht lief, war es ein großartiger Ausweg, genau dieses Spiel zu spielen. So oder so warst du in einer völlig sicheren Zone, an dem Ort, an dem du sein wolltest. Dass so etwas dann passiert, war ein Schock. Du fühltest dich einfach extrem verletzlich.
Ziemlich krasse Folgen und trotzdem blendete die WTA das alles im Rückblick irgendwie aus. Also ich finde, da kann man schon von einem Systemversagen sprechen. Das System, das Monika Seles zunächst gefeiert hat, konnte sie dann erst vor dem Angriff nicht schützen und schützte sie dann nicht mal vom Vergessen. Und auch Steffi Graf müssen wir in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen. Steffi Graf äußerte sich nach dem Attentat sehr respektvoll, aber eben auch distanziert. Klar, was sollte sie auch sagen? Das ist ja nun auch für sie eine Extremsituation gewesen, wenn auch verglichen mit Seles in deutlich geringerem Maße. Aber es war trotzdem eine Extremsituation und sie besuchte Seles am Tag nach dem Attentat immerhin im Krankenhaus.
Ja gut, ich kam ins Zimmer rein und ihre Eltern waren dabei und ihr Bruder. Und dann habe ich sie gesehen und sie hat sich einfach, ich glaube, sie fühlt sich einfach unheimlich schlecht im Moment. Also die Wunde selbst ist nicht das Problem, aber es ist, glaube ich, das, was im Kopf im Moment bei ihr abgeht. Und ich habe ihnen gesagt, dass wir alle an sie denken und dass uns wahnsinnig leid tut. Und wir konnten beide eigentlich kaum sprechen.
Dass auch Graf lange unter dem Eindruck dieses Attentats stand, das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Sie fühlte sich auch in gewisser Hinsicht mitschuldig, das bestätigten Vertraute von ihr. Sie hatte das Gefühl, es wäre ihr Fehler gewesen, weil Parche ja schließlich ihr Fan war. Graf erreichte dann zwar das Finale in Hamburg, unterlag in dem aber deutlich gegen Arantxa Sánchez Vicario. Graf fand nur schwer Worte für das, was geschehen war. Das würde ich ihr jetzt nicht vorwerfen wollen. Aber dass sie sich danach quasi gar nicht mehr groß gekümmert hat um Seles, das wirft dann auch kein gutes Bild auf sie. Martina Navratilova kritisierte das damals und Seles selbst zeigte sich bei CBS auch ziemlich enttäuscht.
Klar, störte mich das. Wir hatten am Tag nach dem Attentat schließlich einen sehr emotionalen Moment im Krankenhaus. Wir sagten, ich rufe dich an und so etwas. Das wäre auch schön gewesen, aber das ist jetzt vorbei. Ich will auch nicht mehr drauf rumreiten.
Ich kann die Enttäuschung von Seles durchaus verstehen, denn wie Graf von ihrer Zwangspause profitiert hat, das haben wir erklärt, Weltranglisten, Thron, Werbedeals etc. Vielleicht waren deshalb ja auch ihre Schuldgefühle einfach zu groß. Und wir müssen auch sagen, die emotionalste war Steffi Graf ohnehin nie. Stets distanziert, verglichen mit anderen auch eher reserviert, was jetzt persönliche Dinge angeht. Extrem vorsichtig bei öffentlichen Auftritten und im Umgang mit Medien sowieso. Aber auch die Medien tragen natürlich bei diesem Fall eine gewisse Mitschuld. Dafür, dass die öffentliche Aufregung und das Interesse an Seles sich dann auch schnell wieder gelegt hat. Die Medien konzentrierten sich zunächst nämlich vor allem auf Parche, jagten ihn für Fotos und Interviewanfragen. Angeblich soll eine Redaktion ihm sogar 30.000 Mark für einen Talkshow-Auftritt geboten haben. Er lehnte zwar ab, lebte dann weiter für sich bei seiner Tante in Görsbach und musste dann später nach mehreren Schlaganfällen in ein Pflegeheim, wo er 2022 dann starb, fast vergessen. Und Seles, das Opfer, wurde immer mehr zur Nebendarstellerin und verschwand dann erstmal aus den großen Schlagzeilen bis zu ihrem Comeback. Aber auch danach verflachte das mediale Interesse dann mehr und mehr, vor allem als klar wurde, dass sie eben nie wieder an die großen Erfolge von vor dem Attentat anknüpfen könnte. Und das ist das besonders Traurige an dieser Tat von Günter Parche. Sie zerstörte nämlich wirklich eine Karriere. Eine Karriere, von der wir natürlich nicht wissen, wie sie ohne das Attentat verlaufen wäre. Aber unzweifelhaft ist, dass Monika Seles das Potenzial gehabt hätte, in die Dimension von Steffi Graf oder später Serena Williams oder Margaret Court vorzustoßen, was allein die Zahl der Grand-Slam-Siege anbelangt. Mit 19 war Seles bereits die Nummer 1 der Welt, hatte zwischen Januar 91 und Februar 93 bei 33 von 34 gespielten Turnieren das Finale erreicht. 22 hatte sie davon gewonnen und 8 Grand Slams seit 1990 noch dazu. Zum Vergleich, Steffi Graf kam mit damals 23 Jahren auf 10 Grand Slams. Und sie hatte 3 Monate vor dem Attentat das Finale der Australian Open gegen Selisch noch verloren und dazu fiel Boden in der Weltrangliste auf die Jugoslawin. Wer weiß also, wie ihre Karriere weiter verlaufen wäre, wenn nicht Günther Parche zugestochen hätte. Das hat sich übrigens auch die ehemalige Weltklassespielerin Mary Jo Fernandes bei ESPN gefragt.
Wenn man sich ihre Bilanz anschaut, 9 Grand Slam-Titel, das ist schon eine beeindruckende Karriere. Aber sie hätte mindestens doppelt so viele haben können. Sie hat unser Spiel auf ein ganz neues Level gehoben.
Das Attentat verhinderte das auf jeden Fall. Das Attentat, das eben keine Tat im Affekt war, sondern ein gezielter Angriff auf Selisch, auf ihren Erfolg und generell vielleicht auch auf die Vorstellung, dass eine Frau, die an der Spitze steht, dort allein auf Basis ihrer Leistung auch bleiben darf. Im Kern ging es auch bei diesem Fall um die Anmaßung eines Mannes, darüber entscheiden zu wollen, welche Frau Nummer 1 sein darf und welche eben nicht. Günther Parche, der verehrte Steffi Graf und empfand Monika Seles als Störung, weil sie zu gut war und weil sie nicht in sein Bild passte. Nicht aus fremdenfeindlichen Aspekten, wie zunächst auch gemutmaßt worden war, sondern aus Parches übersteigerter Verblendung, seiner krankhaften Verehrung für seine Göttin Steffi Graf. Übrigens, Fremdenfeindlichkeit als weiterer Hintergrund für die Tat wurde vom Gericht ausgeschlossen, wird aber im Nachhinein noch oft mit unterstellt. Zumindest wird unterstellt, dass Justitia bei diesem Urteil eine leicht deutsch gefärbte Brille getragen haben muss. Martina Navratilova zum Beispiel, die bezeichnete das Urteil später mal als
wahnsinnig und stark von Nationalität geprägt. Wenn jemand das mit Steffi gemacht hätte, damit Monika gewinnt, dann hätten sie den Schlüssel weggeworfen.
Und damit hat Navratilova sicherlich schon einen Punkt, aber auf jeden Fall war der Angriff auf Monika Seles als eine Art Korrektur gedacht. Parche wollte mit einem Messer das wiederherstellen, was für ihn die wahre Ordnung war. Und das macht diese Tat so perfide und die Reaktion darauf auch so bezeichnend, denn die war am Ende fast noch verstörender als das Attentat selbst. Denn am Ende war Monika Seles nicht nur das Opfer des Attentats, sondern die einzige große Verliererin, die für das ihr Angetane letztlich als einzige wirklich bestraft wurde durch den Verlust ihrer sportlichen Reputation, den Verlust ihrer Sponsoren und allem, was letztlich damit zusammenhängt und in Depressionen abrutschte, die sie nur mühsam über Jahre bekämpfen musste. Hilfe bekam sie kaum. Die Justiz stufte den Angriff nicht als versuchte Tötung ein. Die Tennisverbände scheuten die Verantwortung, blieben nach dem Urteil erstaunlich still. Vielleicht auch, weil Seles zwar erfolgreich, aber eben nicht Everybody's Darling war. Keine echte Identifikationsfigur. Und die Kolleginnen unterstützten sie nicht, weil sie eben eine Konkurrentin war. Tja, und der Umgang mit dem Täter tat sein Übriges. Der taugte eben nicht als Feindbild. Er war ja nur ein verwirrter Fan, ein Einzeltäter, kein politischer Attentäter, kein islamistischer Extremist, von daher vergleichsweise harmlos. Und deshalb wurde die Tat individualisiert und eben nicht politisiert und nicht systemisch verhandelt und daher auch schnell wieder abgetan. Das Thema weiter zu vertiefen, daran hätten aber auch Sponsoren, Medien und Verbände sowieso kein Interesse gehabt. Wir hatten es vorher schon mal gesagt, the show must go on. Und das ging sie mit eben anderen Spielerinnen.
Während ich weg war, kam eine neue Spielergeneration. Größer, stärker und viel attraktiver. Gut zu spielen reichte nicht mehr. Man musste auch gut aussehen.
Und da passte Monika Seles dann einfach auch nicht mehr rein. Ja, sie hat überlebt, aber sie hat bezahlt, teuer bezahlt. Letztlich für ihre Leistung und für ihren Platz an der Spitze. Und auch wenn dieser Fall schon über 30 Jahre zurückliegt, er steht für noch viel mehr, sinnbildlich für ein Problem, das bis heute existiert. Heute vielleicht sogar noch schlimmer und allgegenwärtiger, also für Hasskampagnen, Beleidigungen, Drohungen. Die Zahl von Sportlerinnen und Sportlern, die Ziel solcher Angriffe werden, nimmt stetig zu. Die Systeme, von Verbänden bis Medien, haben doch immer keine klare Antwort auf sowas gefunden.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.